Ja, auch wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass der Raum wieder bis ans Ende gefüllt ist. Ja, heute geht es um ein Thema, wo es wenig Interpretationsspielraum nur gibt, weil Micha, du hast es schon gesagt, Jesus hier ziemlich Klartext spricht, wenn auch noch in Bildern und er Beispiele gebraucht. Bevor wir hier den Text gemeinsam lesen, möchte ich aber noch ein bisschen sagen, was so drumherum passiert ist. Wie das oft ist, wenn man so ein paar Verse aus der Bibel herausreißt, ist es oft problematisch. Und eigentlich müssten wir das ganze Kapitel 13 gemeinsam lesen, aber dann komme ich wieder zeitlich in die Bredouille. Deshalb erzähle ich euch ein bisschen, was da steht, und wir wollen gemeinsam die wichtigsten Verse daraus lesen, um zu verstehen, was denn dann in Matthäus 13, ab Vers 47 passiert und was Jesus eigentlich damit meint. Jesus erzählt Gleichnisse, und bei fast allen Gleichnissen, die er erzählt, geht es um ein einziges Thema, und zwar das Reich Gottes. Jesus bringt die Vergleiche und sagt irgendwie, das Reich Gottes ist wie. Das Reich Gottes ist wie. Und bevor Jesus zu diesem zu dem Vergleich kommt, um den es heute in der Predigt geht, vergleicht er das Reich Gottes schon mit einem Senfkorn, mit dem Sauerteig, mit einem Acker beziehungsweise mit Unkraut im Acker, mit einer Perle und dann schließlich ganz am Ende mit einem Fischernetz, worum es heute geht. Und Jesus versucht, den Jüngern und den Leuten klarzumachen, was und wie eigentlich das Reich Gottes ist. Und dazu gebraucht er verschiedene Bilder, und er sagt oft immer wieder dasselbe und benutzt verschiedene Bilder dazu. Und in 13, Vers 35, dürft ihr gerne mit aufschlagen, Matthäus 13, Vers 35. Dort sagt Jesus, nachdem er einige Gleichnisse schon erzählt hatte, dort sagt er: Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen, und ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt wurde, was durch die Propheten geredet ist, durch den Propheten geredet ist, der spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen, ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also Jesus versucht, mit den Gleichnissen etwas zu erklären und deutlich zu machen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also hier passiert etwas Außergewöhnliches, dass Jesus sagt, ich offenbare hier Dinge, die bis jetzt noch kein Mensch so gewusst und verstanden hat. Also es ist irgendwie eine ganz neue Dimension, eine neue Realität, von der Jesus hier spricht. Und ich glaube, dass er auch deshalb in Gleichnissen spricht, weil Menschen es sonst nicht verstehen. Als ich in Sansibar war, ist ja so eine tropische Insel, ja, und dort gibt es viele Früchte, viele exotische Früchte, auch Meeresfrüchte, aber auch Früchte, die an Bäumen wachsen. Und so stellt man sich dann immer vor, Urlaub, ja, mit so einem Korb voll exotischer Früchte, und dann sieht man solche Früchte vielleicht zum ersten Mal und denkt, was ist das eigentlich alles? So ging es mir zumindest. Und dann fragst du so, ja, was ist das eigentlich? Und dann sagt er, ja, das ist eine Mango, ja, und ja, wie schmeckt das denn? Und dann fangen die Leute an zu erklären. Es gab da so eine Frucht, Jackfruit hieß das, ich glaube Jackfrucht auf Deutsch, also fast gleich, ist, glaube ich, die größte tropische Frucht. Sieht aus wie eine Mischung aus Dinosaurier, Ei und Gürteltier, riesig groß. Und dann fragt man, ja, wie schmeckt das denn eigentlich? Ja, und da bekommst du das erklärt, und da haben die meisten, ja, es schmeckt irgendwie wie so eine Mischung zwischen Banane und Ananas. Der Nächste erklärt dir wieder was anderes, und es ist immer so dieser Vergleich, es schmeckt wie. Also man versucht immer daran anzuknüpfen, an etwas, was man schon kennt, geschmacklich, um sich das irgendwie vorstellen zu können. Weil das ist die Frage, wie beschreibst du jemandem etwas, was er noch nicht kennt? Ja, oder so ein bisschen, wenn ein Mensch nicht sehen kann, wenn er blind ist, wie erklärst du ihm, was Farben sind? ist ganz schwierig, im Menschen eine Realität nahezubringen, die er selbst noch nicht erlebt hat und nicht kennt. Es ist fast unmöglich. Und deshalb versucht man ein Stück weit, wenn man jemand etwas Neues erklären oder zeigen möchte, versucht man mit einem Vergleich, sich da zu helfen. Man kennt ja auch den Spruch, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Ja. Und vielleicht ist das mit dem Essen ein ganz guter Vergleich. Ich glaube, es gibt Menschen, die hören so nach dem 5. Lebensjahr auf, neue Dinge zu essen. Ja, gemäß diesem Motto oder diesem Spruch, was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Ja, da hört so der geschmackliche Erkenntnisgewinn hört so nach dem 5. Lebensjahr auf. Ja, wenn man alles das gegessen hat, was man vorgesetzt bekam, und ab dann isst man nur noch das, was man kennt. Ja, und wenn du mal was Neues probieren musst, dann fragst du, ja, wie schmeckt das denn? Ist man erstmal skeptisch. Ja, man klopft das erstmal ab, was Neues. Und dann sagt der andere, ja, das schmeckt wie rote Beete. Ja, da kannst du sagen, ja gut, da kann ich ja auch rote Beete essen. Ja, oder du sagst, ja gut, rote Beete mag ich eh nicht, dann lasse ich es ganz. Brauche ich gar nicht erst zu probieren. Der Mensch hat so die Tendenz, dass er bei dem bleibt, was er kennt. Deshalb ist der Spruch, der Bauer, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht, gar nicht so weit weg und sehr aus dem Leben gegriffen. Trifft vielleicht nicht nur auf Bauern zu, sondern auch auf andere Menschen. Und als Jesus hier anfängt mit den Gleichnissen, da sagt er in Kapitel 13, Vers 17, Vers 16 und 17, da sagt er zu den Leuten, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also er sagt, das, was ich euch hier sage, das ist etwas, das ist ein Novum. Das hätten viele Menschen sich früher gewünscht, das offenbart zu bekommen. Was ich euch vom Reich Gottes offenbare, das ist etwas ganz Besonderes. Und ich finde es sehr spannend, die Jünger fragen Jesus hier in Kapitel 13 am Anfang, als er anfängt mit diesem Gleichnis vom Acker und dem Samen, der ausgestreut wird. Da sagen die Jünger, hey Jesus, was ist eigentlich mit dir los? Warum erzählst du jetzt in Gleichnissen plötzlich? Das war anscheinend neu, Jesus hat vorher das scheinbar anders gemacht, und sie sagen, die Leute verstehen das nicht. Also warum erklärst du es so komisch? Ja, und er sagt, ja, Jesus sagt, es muss erfüllt werden, was in der Weissagung steht. Ja, sie werden hören und nicht verstehen, sie werden sehen und nicht wahrnehmen, und das Herz dieses Volkes ist verstockt. Sagt der Prophet Jesaja, und Jesus sagt, das ist die Erfüllung dieser Prophetie. Ich erzähle es den Leuten, aber sie werden es nicht verstehen, weil ihr Herz hart ist. Und dann finde ich es sehr spannend, die Jünger, und er sagt euch, ja, in Vers 11 sagt er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen und zu erkennen. Also er adelt hier die Jünger und sagt, ihr habt eine besondere Stellung, ihr seid fähig, das zu verstehen. Und was tun die Jünger? Das fand ich dann sehr spannend. Jesus hat aufgehört, zu der Volksmenge zu reden und ist alleine mit den Jüngern. Und die Jünger sagen dann zu ihm, hey Jesus, deute uns doch das Gleichnis von dem Acker und mit dem Unkraut. Ja, Jesus hat ihnen ein Gleichnis erzählt, das Reich Gottes ist wie ein Acker, auf dem auch Unkraut wächst. Und die Jünger haben gesagt, erklär uns das doch, wir haben es nicht verstanden. Und dann dachte ich, Herr Jesus hat doch zu den Jüngern gesagt, sie sind fähig, die Geheimnisse zu verstehen. Und die, die es nicht verstehen, haben ein verstocktes Herz. Wenn man jetzt eins und eins zusammenrechnet, so als Jünger, dann hätte ich gesagt, ich hätte Jesus jetzt mal lieber nicht gefragt, sondern so getan, als hätte ich es verstanden. Weil sonst merkt er ja, ich habe es ja auch nicht kapiert. Das bedeutet, ich gehöre ja auch zu denen, dessen Herz verstockt ist. Was die Jünger hier tun, finde ich bemerkenswert, weil sie gehören auch zu denen, deren Herz verstockt ist. Aber sie bleiben dabei nicht stehen und sagen einfach, ja, ich habe es halt auch nicht kapiert. Pech, Jesus erzählt da komische Sachen. sondern sie fragen nach. Es ist ein bisschen wie dieses Beispiel mit dem Essen, ja, mit der Jackfrucht zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, wie es schmeckt. Die einzige Möglichkeit, es herauszufinden, ist zu essen. Und nicht zu fragen, ja, wie ist das denn jetzt? Da kannst du 1000 Beschreibungen kriegen, wie das schmeckt, ähnlich wie bei einem Etikett auf einer Weinflasche hinten, nach was das alles schmeckt, ja, nach Aprikose, nach Birkenholz und was weiß ich nicht alles, was da immer draufsteht. Und da kannst du 1000 Beschreibungen dir anhören, aber du wirst es nur wissen, wie es schmeckt, wenn du es isst. Und je öfter du es isst, je öfter so eine Jackfrucht isst, desto mehr wird in deinem Gehirn entstehen, das schmeckt nicht wie Banane oder Ananas gemischt, sondern das ist der Geschmack von Jackfrucht oder der Geschmack von etwas anderem, was du noch nicht gegessen hast. Da entsteht auf einmal ein neues Verständnis dafür. Und die Jünger tun genau das, sie sagen, ich will nicht einfach bei einer Beschreibung stehen bleiben, die ich größtenteils nicht verstehe, sondern ich will das erleben und erkennen und ich will dieses Reich der Himmel, ich möchte selbst dorthin und ich möchte es erleben und erfahren. Das finde ich bemerkenswert hier bei den Jüngern. Ich glaube, Jesus sagt, manche werden nie verstehen, was ich sage, weil sie es nicht ausprobieren. Du kannst Jesus erkenntnismäßig nicht erfassen. Du musst es auch ein Stück weit ausprobieren, sonst bleibt das Wissen, was du über ihn hast, pure Theorie und das bringt keinem Menschen etwas. Jesus spricht hier vom Reich Gottes und er sagt, das Reich Gottes ist zentral und es ist jetzt gekommen. Und es ist ein Geheimnis, was offenbart wird. Etwas, was es vorher noch nicht gab. Und das war für die Juden sehr entscheidend. Für die Juden war das Reich Gottes der Staat. Also Gottes Reich war Israel. Gott hatte Israel erwählt. Sie sollten den Menschen zeigen, hier ist Gott, dort stand der Tempel, dort war die Gegenwart Gottes, zuerst im Zelt, dann im Tempel. Und Jesus hat gesagt, das ist jetzt vorbei. Schon ganz am Anfang hat er gesagt, ich werde den Tempel in 3 Tagen abreißen und wieder aufbauen. Und die Leute dachten, der ist verrückt. Aber Jesus sprach schon dort von diesem Reich Gottes, was anders ist als das, was sie kannten. Das war etwas völlig Neues. Reich Gottes war verortet auf dem Tempelberg, im Tempel. Dort war Gottes Gegenwart. Und Jesus sagt jetzt mit diesem Reich Gottes vergleichen überall, das Reich Gottes ist nicht auf dieser Welt oder an einem heiligen Ort zu finden. Das Reich Gottes existiert in den Herzen der Menschen. Das Territorium vom Reich Gottes befindet sich im Herzen der Menschen, nicht an irgendeinem Ort oder in einer besonderen Institution oder in einem bestimmten Volk, sondern Gott sagt, das Reich Gottes wird dort sein, wo Menschen mich im Herzen haben. Das ein bisschen als Einleitung zu dem, was kommt, ist es wichtig zu verstehen, was das Reich Gottes ist. Jesus spricht so oft von diesem Thema, das Reich Gottes ist eine neue Dimension, eine völlig neue Denkweise, was der natürliche Mensch nicht hat, wo Jesus erst einmal Bilder und Vergleiche braucht, damit der Mensch ansatzweise sich etwas darunter vorstellen kann. Weil Reiche auf dieser Welt, die haben einen Herrscher, der durchgreift, wenn es schwierig wird und das Territorium muss sich durch Kriege erweitern oder durch kluge Handelsbeziehungen. So funktionieren die Reiche auf dieser Welt, aber bei Jesus ist es vollkommen anders und das ist schwer zu verstehen. Und das Geheimnis, von dem, welches offenbart werden soll, das ist Christus selbst. Das können wir nachlesen in Kolosser im 1. Kapitel, Vers 26 und 27. Dort steht, das Geheimnis, welches offenbart wurde, ist Christus in euch. Das ist die Definition von Reich Gottes. Christus lebt im Herzen der Menschen. Das bedeutet, Reich Gottes ist überall dort, wo Menschen sind, die ihn im Herzen haben. Nicht dort, wo irgendwelche Gebäude oder Kirchen oder irgendetwas stehen. Dort ist Reich Gottes, wenn da Menschen drin sind, die ihn im Herzen haben. Von diesem Reich Gottes spricht Jesus, auch wenn er in Matthäus 13, ab Vers 47, zu seinen Jüngern spricht. Das möchten wir jetzt gemeinsam lesen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel, also Reich der Himmel oder Reich Gottes ist dasselbe, Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heranzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr dies alles verstanden? fragte Jesus. Und sie sagten zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Ja, Jesus fragt seine Jünger, habt ihr das alles verstanden? Sie sagen ja, Jesus akzeptiert das anscheinend und macht direkt noch einen zweiten Vergleich. Ich glaube nicht, dass die Jünger alles verstanden haben, aber scheinbar war Jesus mit dem Funken an Erkenntnis, den sie in diesem Moment hatten, zufrieden. Vielleicht war Jesus allein schon zufrieden, dass sie nachfragten, was bedeutet denn dieses Gleichnis? Weil ich glaube nicht, dass die Jünger das alles verstanden haben. Zumindest hat ihr Handeln das noch nicht direkt wiedergespiegelt. Ich glaube, das hat noch ein bisschen gedauert. Was bedeutet dieses Gleichnis und worum geht es? Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass es hier um die Menschen geht. Weiter vorne geht es um das Gleichnis des Unkrauts im Acker. Und ich glaube, dass diese Gleichnisse, die kann man übereinander legen. Die Deutung ist ein und dasselbe. Jesus spricht hier von Menschen, von Gerechten und von Bösen. Also dieses Bild eines Fischers, der das Netz hinauswirft und es irgendwann an Land zieht und dort sitzt und alles einsammelt, was gut und essbar ist und alles wegschmeißt, was faul ist, so steht es hier. Und ich finde es spannend an dieser Stelle, diese Gegenüberstellung von bösen Menschen und gerechten Menschen. Also das ist irgendwie die Bemessungsgrundlage, nachdem diese Engel entscheiden, wer ins Reich der Himmel gehört. Einmal die Gerechten, die dorthin gehören, und einmal die Bösen, die dort nicht hingehören. Ja, wer ist gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Das ist ja hier dann eine zentrale Frage. Und Gerechtigkeit, die Kaios, das sind die Gerechten hier an dieser Stelle in Griechisch, ist so eine Frage, wie bekommt man denn diese Gerechtigkeit? Wie werde ich gerecht? Ich kann mich entweder an den ganzen Moral- und Ehrenkodex Gottes halten, an seine Gesetze, dann bin ich gerecht, also moralisch vollkommen, makellos. Da würdest du nahezu mit Gott auf einer Stufe stehen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist oder dass es ein Mensch schafft. Außer Jesus. Deshalb ist er auch derjenige, der uns Gerechtigkeit verleiht. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, du kannst dich auch selbst gerecht sprechen. Also so, du kannst sagen, ja, ich bin ja schon relativ gerecht, vor allem wenn ich Menschen in meinem Umfeld so betrachte und wenn ich mir anschaue, was die meisten Politiker machen, dann bin ich schon ziemlich gerecht. Oder such dir eine andere Gruppe von Menschen aus, die du für moralisch niederträchtig hältst oder grenzwertig, wie auch immer. Da kannst du dich ein Stück weit selbstgerecht sprechen, aber das steckt schon ein bisschen in der Formulierung drin, dann bist du selbstgerecht. Ich weiß nicht, ob das so ein positives Attribut ist. Du kannst dir Selbstgerechtigkeit zusprechen, die Frage ist, ob das dann echte Gerechtigkeit ist oder nur deine Gerechtigkeit. Oder du bekommst Gerechtigkeit von jemand anderem zugesprochen. Ich glaube, das ist diese Gerechtigkeit, die hier in diesem Text gemeint ist. Das ist die Gerechtigkeit, die du von Jesus Christus zugesprochen bekommst, weil er für dich gestorben ist. Das konnten die Jünger noch gar nicht ganz verstehen. Jesus hat hier noch gelebt und ist noch nicht gestorben und auferstanden. Jesus spricht uns gerecht, weil er für unsere Schuld gestorben und auferstanden ist, weil er all das, was wir falsch gemacht haben, auf seinen Schultern trägt und am Kreuz mit in den Tod genommen hat und als er auferstanden ist, bezahlt hat für diese Schuld. Von dieser Gerechtigkeit spricht Jesus, also nicht von der Gerechtigkeit aus Werken, sondern er spricht hier nicht von gerechteren Menschen als anderen, sondern es gibt nur zwei verschiedene. Es gibt Gerechte und es gibt Böse. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum, nicht Menschen, die ein bisschen gerechter waren als andere. Sondern hier ist ganz klar, da gibt es nur zwei Seiten. Und wenig Interpretationsspielraum, also ich glaube nicht, dass da Engel Gabriel und Michael, sitzen dann da am Strand und überlegen so, ja, was meinst du zu dem Fisch? Ist der faul oder kann man den noch essen? Weiß nicht, ob ihr einen faulen Fisch schon mal gerochen habt. Ich glaube, da brauchst du nicht lange überlegen, ist der jetzt noch gut oder soll ich den noch essen oder nur noch ein Stück? Sondern das wird ganz schnell deutlich, der ist schlecht, der muss weg. Und ich glaube nicht, dass die Engel da sitzen und überlegen, ja, was machen wir jetzt, müssen wir nochmal entscheiden, müssen wir nochmal jemanden fragen, sondern es wird ganz klar, es gibt die Guten und es gibt die Schlechten und die Schlechten werden weggeworfen, da gibt es nichts zwischendrin. Da braucht es keine Abwägung, da braucht es keine Expertise. In Matthäus 5, Vers 20, da steht dazu ein spannender Vers, da spricht Jesus auch zu einer großen Masse in der Bergpredigt und da sagt er, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Also Gerechtigkeit ist nicht irgendetwas, was qualitativ schlechter oder besser gibt oder mehr oder weniger, entweder du bist gerecht oder nicht. Und Jesus sagt, du musst gerechter sein, du musst die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten weit übertreffen. Und das waren damals die Gerechten oder vielleicht die Selbstgerechten. Zumindest waren das die Männer, die versucht haben, mit allem das Gesetz Gottes einzuhalten. Aber Jesus sagt, die waren nicht gerecht oder viele von ihnen nicht. Es gibt dazu spannende Stellen in der Bibel, vor allem im Alten Testament, die beschreiben, was denn Gerechtigkeit eigentlich bedeutet. Also nicht jemand, der moralisch einwandfrei lebt. Der ist nicht gerechter als jemand anderes. In Hosea 6, Vers 6 steht zum Beispiel, an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Oder in Habakuk 2, Vers 5, dort wird es nochmal klarer, auch mit dem Wort Gerechtigkeit, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das stand schon im Alten Testament, nicht erst im Neuen. Dieses Geheimnis war von Anfang der Schöpfung verborgen, aber es wurde ein Stück weit auch im Alten Testament schon offenbart. Mit Jesus war es dann ganz klar, aber schon im Alten Testament konnte man ein Stück weit erkennen, was Gerechtigkeit ist. Nicht einfach Gesetze einhalten. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Oder du kannst noch früher in die Bibel gehen, bevor es das Gesetz überhaupt gab. Da steht in Genesis 15, Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Aus Glauben werden wir gerecht und nicht, weil wir die Dinge so gut tun, weil es böse Menschen gibt, die einfach böse sind und böse tun und weil es die super Gerechten gibt, die alles richtig machen. Nein, die Gerechten sind hier gerecht, weil Jesus sie gerecht spricht, weil sie dem Glauben der Gerechtigkeit ist. Und Gerechtigkeit ist die Identität eines jeden Menschen, der mit Jesus unterwegs ist. Er ist nicht gerechter als andere. Er ist gerecht, weil Christus ihn gerecht macht. Und nicht, weil er in Summe moralisch besser lebt als andere Menschen. Das ist letztendlich nicht der letzte Gradmesser, ob du in Summe moralisch besser gelebt hast als andere, sondern entscheidend ist, dass Jesus dich gerecht macht. Was wir aber auch lesen hier, ist die andere Seite. Wer nicht gerecht ist, der ist nicht Kind Gottes. Entscheidend ist, wer dein Vater ist. Ist Gott dein Vater? Und alle, die nicht gerecht gesprochen werden, die sind verloren. Das sagt auch dieses Gleichnis hier ganz deutlich. Was auch deutlich wird, ist hier, die Gerechten und die bösen Fische, die schwimmen alle im selben Teich. Und sie erleben auch beide dieselben Segnungen Gottes. Ja, für jeden Mensch scheint die Sonne, steht in der Bibel, für jeden Mensch regnet es. Jeder Mensch erlebt Segen Gottes, ob er ihn kennt oder nicht. Zumindest auf dieser Erde. Das Problem ist nur, das wird einmal vorbei sein. Wenn das Netz an Land gezogen wird, keiner kennt diesen Moment und diesen Augenblick, dann sind die Segnungen Gottes für die bösen Menschen vorbei, für die Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs waren. Vielleicht ist es eine krasse Bezeichnung hier, die bösen Menschen, aber das sind die Menschen in den Augen Gottes, die nicht durch Jesus Christus gerechtfertigt sind. Vor Gott sind sie böse, weil sie nicht seiner Heiligkeit entsprechen. Und diese Zuwendung Gottes, die jeder Mensch auf dieser Erde jetzt noch erlebt, du kannst auch, wenn du Jesus nicht kennst, Dinge genießen auf dieser Erde. Aber das wird dann vorbei sein. Und ich glaube, das ist grausam. Das ist das, was hier steht. Da wird Weinen und Zähneknirschen sein. Die Bibel hat teilweise auch Vergleiche dafür, wie es dort sein wird. Manchmal beschreibt es sie als Feuersee, als Feuerofen, als Schwefelsee, als Gottesferne. Auch hier gilt, das ist eine Realität, die der Mensch nicht kennt. Deshalb versucht die Bibel auch mit Vergleichen hier zu sagen, wie grausam es ist, nicht in Gottes Nähe zu sein. Aber das ist auch eine Realität, die uns eigentlich fremd ist, weil wir erleben ja auch die Segnungen Gottes. Also ein Stück weit erlebt jeder Mensch Gottes Segen, der auf dieser Erde lebt. Aber wenn das vorbei ist, wenn Gott seine Gegenwart komplett zurückzieht und Menschen ohne ihn irgendwie existieren, scheinbar weiter existieren, auch nach dem Tod, dann ist es das Grausamste. Dafür gibt es so schlimme Bilder, gibt es gar nicht in der Bibel, um das zu beschreiben. Da kommt es mir manchmal fast noch ja, so comichaft vor. Ja, der Feuersee, der Schwefelsee, manche sagen, naja, es ist wenigstens warm. Ich glaube, man versteht nicht, was diese Realität bedeutet, entfernt von Gott. Jesus sagt auch, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? In diesem Vers steckt auch drin, ein Mensch kann die ganze Welt gewinnen. Also kannst auf dieser Welt nach den weltlichen Maßstäben glücklich werden. Alles rausholen, was geht. Es gibt Menschen, deren Träume erfüllen sich alle auf dieser Welt. Es nützt dir aber nichts, wenn Gott seinen Segen irgendwann aus deinem Leben zurückzieht. Und das ist spätestens dann, wenn du stirbst. Alle Menschen auf dieser Welt sind Nutznießer des Segens Gottes. Nur merken wir das oft nicht. Es gibt so Leute, ich will das überhaupt nicht kritisieren jetzt an der Stelle, aber die versuchen so ganz umweltbewusst zu leben. Es ist eine gute Sache, das sagt die Bibel sogar, bewahrt die Schöpfung. Aber die versuchen dann so ganz krass, kein CO2 verursachen, möglichst konsumfrei leben und dann sagen die, ja, ich fahre eigentlich nur Fahrrad und wenn ich mal weiterfahren muss, fahre ich per Anhalter. Und ich lebe so von den Sachen, die andere Leute wegschmeißen und ich nutze das aber noch. Und Strom brauche ich auch nicht, ich versuche auch stromfrei zu leben. Das ist, moralisch kann man das hoch anrechnen und sagen, ja, das ist ein hoher Anspruch. Es wäre schön, wenn die Welt so wäre, dass wir auf ihr leben könnten, ohne sie zu zerstören. Das Problem ist nur, wenn du so lebst, dann bist du auch Nutznießer. Du fährst bei jemand anderem mit, der ein Auto besitzt. Ja, sonst kämst du nirgends mehr hin. Also du brauchst schon jemand, der noch ein Auto hat. Oder wenn so ein Mensch krank wird, dann ist er froh, wenn es Elektrizität gibt und er an eine Beatmungsmaschine kann im Krankenhaus. Und so weiter und so weiter. Also manchmal sind das romantische Vorstellungen von dem, wie man die Welt irgendwie retten kann. Und der Mensch merkt nicht, dass er trotzdem vom Segen der Gesellschaft und des Kapitalismus und des Fortschritts auch profitiert. Selbst wenn er irgendwo in Novosibirsk nur mit seiner Axt lebt und jagt, dann braucht er irgendetwas, wo er die Axt herbekommt und irgendjemand, der ihm den Stahl schmiedet. Also irgendwo ist er immer Nutznießer der Gesellschaft, vom Fortschritt. Und so ist es mit den Menschen auch. Also wir können sagen, ja, ich lebe ohne Gott, aber das geht gar nicht, solange du auf dieser Erde bist. Du profitierst von den Segnungen Gottes und wenn die weg sind und du komplett aus der Nähe Gottes getrennt bist, wenn du stirbst, dann ist das grausam und das ist das, was Jesus hier sagt. Dann gibt es die einen, die bei Gott sind und die anderen, die nicht bei Gott sind. Im zweiten Teil dieses Gleichnisses spricht Jesus von den Schriftgelehrten. Er sagt, Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, der gleicht einem Hausherrn, der aus seinem Schatz oder aus seinem Besitz Neues und Altes hervorbringt. Was bedeutet das? Ich finde es hier erst einmal spannend, dass Jesus die Schriftgelehrten positiv darstellt. Das haben wir ja sonst nicht so oft. Die bekommen sonst eher ihr Fett weg. Aber hier sagt Jesus, wenn jemand, der ein Schriftgelehrter ist, das heißt, der das Gesetz kennt, der sich mit Gottes Wort auseinandersetzt, wenn der Jünger des Reiches der Himmel wird, das ist was richtig Gutes. Warum? Er kann aus einem Schatz, er kann aus seinem Besitz Neues und Altes hervorbringen. Das bedeutet, das Alte Testament ist wichtig. Das Alte Testament, also Jesus sagt hier nicht einfach, ich zeige euch jetzt mal eine neue Dimension, eine neue Realität, das Reich Gottes, wie es eigentlich zu verstehen ist, sondern er sagt, du kannst diese Realität nicht verstehen, wenn du das Alte nicht kennst. Du musst wissen, du brauchst Gottes ganzes Heilsdenken, seinen ganzen Heilsplan. Und das, was die früheren Generationen nur so schemenhaft gesehen haben, das ist jetzt offenbar. Und wenn man das miteinander kombiniert, dann ist es ein echter Schatz. Dann ist ein Mensch wirklich gesegnet. In Kolosser 1, Vers 26 und 27 steht das, habe ich eben schon gesagt, wichtige Verse. In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist jetzt offenbart worden. Aber das Alte braucht es dazu, um zu sehen, wie Gott durch die Geschichte gewirkt hat. Wer dieser Gott eigentlich ist. Woher wollen wir denn wissen, dass Jesus die Erfüllung all dessen ist, wenn wir nicht wissen, was im Alten Testament versprochen worden ist? Und wenn wir Gott nur im Neuen Testament betrachten, weil uns das Alte zu alt, zu schwierig, zu seltsam vorkommt, dann bekommen wir ein verzerrtes Bild von Gottes Charakter. Und das ist heute ziemlich Mode. So der Gott im Alten Testament, der ist irgendwie grausam, aber dann ist man froh, dass ja noch das Neue Testament da ist. Da ist ja dann der liebe Gott, der sich dann in Liebe offenbart und dann vergibt man Gott fast schon so seine Verfehlungen im Alten Testament. Ja, das war so grausam und so, aber ja, er hat sich ja dann doch noch gemacht, Gott, im Neuen Testament. Also es ist irgendwie krass, man fängt an zu beurteilen, was Gott getan hat und sagt, das war gut oder das war schlecht. Und das kommt davon, wenn man vor allem, ja, wenn man das Alte Testament außer Acht lässt. Und man versucht dann das Wirken Gottes im Alten Testament, wo auch viel irgendwie, ja, so menschlich gesehen Schlimmes war, versucht man dann zuzudecken durch die Taten im Neuen Testament. Aber wir müssen Gott nicht vergeben oder schönreden, was er getan hat. Was er tut, was er getan hat und was er tun wird, ist immer perfekt. Und ich finde es spannend hier, vielleicht hatten die Jünger auch die Schriftgelehrten so im Sinn, als Jesus erzählt, so von den Gerechten und von den Bösen. Ja, vielleicht haben sie auch gedacht, ja, das sind so die meisten Schriftgelehrten, die tun so als ob. Ja. Aber Jesus sagt ja, nee, sogar ein Schriftgelehrter, wenn er versteht, was das Reich der Himmel bedeutet, der gehört dann auch dazu. Und der hat einen ganz großen Schatz, weil er Gottes Wort kennt, das Alte und auch die neue Dimension. Und das steckt in diesen Vergleichen immer wieder drin. Dort, wo das Reich Gottes ist, dort beginnt echtes Leben. Dort ist das echte Leben. Davon reden all diese Vergleiche. Und ich glaube, ich habe das eben schon mal gesagt, dieses Gleichnis, das ist gleichzusetzen mit dem Gleichnis von dem Unkraut im Acker. Manche Ausleger sagen hier, ja, dieses Netz, was hier ausgeworfen wird und die Fische, die da rausgezogen werden, das ist so die Gemeinde. Ja, also im Gleichnis vom Unkraut und im Acker, da wird so von der ganzen Welt gesprochen, aber hier, da wird eigentlich von der Gemeinde gesprochen, und die Fische, die da rausgezogen werden, da wird dann nochmal ausgesondert, die Guten und die Schlechten. Ich kann ihm nicht so ganz zustimmen, weil ich finde es schwierig, dass es nochmal eine Aussonderung oder nochmal ein Gericht gibt für die Menschen, die irgendwie in der Gemeinde sind oder irgendwie zum Reich Gottes gehörten, als ob es dann Menschen gibt, die da nicht richtig dazugehört haben. Also es gäbe nochmal so eine Auslese nach dem Gericht für die Frommen oder die scheinbar Frommen. Ich glaube, Jesus holt hier nicht in jedem Gleichnis ein kleines Detail raus, was man exegetisch irgendwie erst drauf kommen muss, sondern ich glaube, es war relativ eindeutig. Jesus wollte sagen, es gibt Gut und Böse und am Ende wird abgerechnet. Und die entscheidende Frage ist, bist du gerecht? Spricht Jesus dich gerecht? Nicht durch das, was du tust, sondern durch deine Identität, die du hast, Christus in dir. Ich habe gesagt, Reich Gottes, das existiert in den Herzen der Menschen. Das ist der Ort, es ist kein Tempel, es gibt keine besonders heiligen Orte. Und ich glaube, dass Reich Gottes deshalb dort existiert, wo genau diese Menschen sind. Und dass Menschen, die Reich Gottes in sich tragen, auch natürlicherweise andere Menschen suchen, die genau diese Realität in sich tragen. Also, nicht Gemeinde ist Reich Gottes. Ich glaube nicht, dass die Gemeinde das Reich Gottes ist. Ich glaube, dass die Menschen, die in sich Jesus Christus tragen, die bilden Reich Gottes ab. Die befinden sich oft in einer Gemeinde. Aber ich glaube, auch dort ist es möglich, einfach dabei zu sein, ohne Reich Gottes in sich zu tragen. Jesus sagt nicht, jeder, der Mitglied in irgendeiner Gemeinde oder Kirche war, wird am Ende gerettet, sondern die, die Reich Gottes in sich tragen, weil Jesus Christus in ihnen lebt. Und manchmal ist es, das ist nämlich manchmal gefährlich, wenn wir denken, Gemeinde ist gleich Reich Gottes, dann fangen wir oft an der falschen Stelle das Paradies zu suchen. Gemeinde ist nicht das Reich Gottes, sondern ist in den Herzen der Menschen und deshalb ist Gemeinde, ist Reich Gottes überall dort, wo diese Menschen sind. Und das ist die Gemeinde, das ist aber auch die Firma, in der ich arbeite. Das ist die Familie, das ist der Verein, überall dort, wo noch ein anderer Mensch ist, der Jesus im Herzen hat. Dort ist Reich Gottes, dort ist Gemeinschaft. Im apostolischen Glaubensbekenntnis beten wir, ich glaube, bekennen wir, ich glaube, an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich finde das eine richtig schöne Formulierung, die Gemeinschaft der Heiligen. Hier ist keine Institution oder so gemeint, sondern als erstes geht es um die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube, dass manche Menschen, die uns betrachten, würden vielleicht sagen, das ist die Gemeinschaft der Scheinheiligen. Ja, kann sein. Und ich glaube, das kommt oft davon, wenn man vergisst oder wenn man diesen Fehlschluss macht, dass Gemeinde gleich Reich Gottes ist. Da hat man nämlich manchmal so romantische Vorstellungen, ja, dass man denkt, ja, Gemeinde, das Reich Gottes, da muss alles gut sein. Ich habe das oft bei WDL erlebt, ja, bei Wort des Lebens. Da machen Leute Freizeiten, da hast du eine mega Zeit, da erlebst du auch Gott. Und wenn Leute dann da hinkommen und mal länger mitarbeiten, dann merken die, oh krass, da gibt es ja Neid, da gibt es Streit, da gibt es Missgunst, da gibt es diese ganzen Dinge. Und dann ist man irgendwie enttäuscht und denkt, oh, ich dachte, hier wäre Reich Gottes. Und dann gibt es ja Leute, die ziehen von einer Gemeinde in die nächste, weil sie dachten, ich dachte, hier ist Reich Gottes. Nee, diese Gemeinde ist auch nicht perfekt genug. Das ist mir nicht Reich Gottes genug. Reich Gottes ist in den Herzen der Menschen. Und das bleibt immer fehlerhaft. Wir werden erst vollkommen sein, wenn wir Christus sehen und wenn genau das passiert ist, dass Jesus sagt, ich ziehe das Netz ein und sondere aus. Dann ist Reich Gottes perfekt. Und bis dorthin wird es immer fehlerhaft sein, wird es immer Macken haben. Christus lebt in uns. Die Perfektion ist in uns drin. Aber leider sind wir immer noch Mensch. Und das wird sich nicht ändern, bis Jesus kommt. Deshalb will ich euch ermutigen, dort dran zu bleiben und auch dort Gemeinschaft zu suchen, wo Menschen sind, die Jesus im Herzen haben. Manchmal kommt mir das vor, Menschen, die suchen Reich Gottes an der falschen Stelle, in Institutionen, irgendwelchen Werken, weil man denkt, die sind besonders fromm, besonders heilig, besonders zeitgemäß. Und man geht von einem zum nächsten und denkt, das passt auch nicht, das passt auch nicht. Es ist so ein bisschen so wie in der Partnerschaft. Am Anfang ist das alles romantisch und die Schmetterlinge fliegen und man ist super verliebt. Und irgendwann wird das mal weniger. Und dann sagt man, und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben auch geistlich manchmal so romantische Vorstellungen, ah, dann ist das alles gut und alles perfekt und wenn das mal nicht mehr ist, dann ziehe ich halt weiter. Suche ich mir den nächsten Partner. Suche ich mir die nächste christliche Einrichtung, die vielleicht mehr Glück, Segen oder meinen Vorstellungen entspricht. Reich Gottes ist im Herzen der Menschen. Und dort wird es immer fehlerhaft sein, bis Jesus uns irgendwann vollendet. Deshalb möchte ich noch enden mit einem Vers aus diesem Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Dort steht in Matthäus 13, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Dann wird Reich Gottes vollendet sein. Und darauf freue ich mich.